Guten Morgen auch von mir. Ich bin froh hier zu sein, es ist schön hier zu sein. Das erste Mal hier draußen. Drinnen war ich ja mal ein paar Mal schon. Ja, in Steinheim haben wir auch immer wieder draußen, letztes Jahr draußen gefeiert, Gottesdienst gefeiert und das haben wir sehr genossen. Ich freue mich, mit euch ein bisschen eintauchen zu dürfen, das, was mich beschäftigt, was mich bewegt, auch in letzter Zeit sehr bewegt hat. Ich habe die Predigt so überschrieben mit dem Thema Erlöst Leben. Ja, wir kommen ja von Ostern, kennt ihr ja noch. Ostern, Jesus hat, haben wir gefeiert, wie er uns erlöst hat, unsere Schuld und Scham am Kreuz für uns abgenommen hat. Wie er uns den geistlichen Tod entrissen hat, sozusagen. Und das ewige Getrenntsein von Gott aufgehoben hat. Er starb am Kreuz, um uns zu versöhnen mit Gott. Mit dem Vater zu versöhnen. Aber jetzt mal provokativ gefragt, war's das? War das alles für dich? Also Jesus starb am Kreuz, du bist erlöst. Und was macht das jetzt mit dir? Wie geht es jetzt weiter mit deinem Leben? Hat die Erlösung auch noch was weiterhin in dir zu bewirken? Wie geht es weiter? Also ich glaube, das ist eine wichtige Frage für uns Christen. Also mich hat die beschäftigt und ich glaube, wir dürfen da ein bisschen mal schürfen. Gott als Person, als Vater, also Person als Vater ist unser Versorger, unser Heimatgeber und unser Behüter. Gott in Jesus Christus, als Person in Jesus Christus, ist unser Erlöser, unser Retter, unser Heiler, unser treuer Freund. Und dann kam ja Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott als Person im Heiligen Geist kam auf die Erde als unser Helfer, als unser Fürsprecher, Ratgeber, treuer Freund, auch unter anderem Kraftgeber. Er ist die Kraft in uns, er ist der Veränderer, er ist der Tröster, hast du vorher genannt. Das ist der Heilige Geist für uns. Und ich glaube, ihr kennt alle den Vers oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Du persönlich als Kind Gottes bist sein Tempel, du bist seine Gebetsstätte. Er kommt in dein Herz, um in deinem Herzen zu beten, um mit dir gemeinsam zu beten, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um Gott zu begegnen, dem Vater zu begegnen. Der Heilige Geist ist das in dir. Oder er ist die Kraft, haben wir gerade gehört. In 1. Timotheus steht, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also du als gläubiger Christ, als Christusgläubiger, bist zu einem besonderen Leben berufen. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht was ganz Krasses, finde ich. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, so seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Du, wie du hier sitzt, bist ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Und weiter geht's. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Oder in 2. Korinther 6, Vers 18. Ich werde euer Vater sein, ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Galater 5, Vers 13. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, anderen in Liebe zu dienen. Wow. Findest du Hammer? Das ist deine Identität. Das ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Ist das auch deine Lebensrealität? Mach dir mal so einen Gedanken, kurz. Ist das deine Lebensrealität? Spürst du das? Erlebst du das? Diese Kraft Gottes. Wie sie in dir ist, wie der Heilige Geist in dir redet oder dir Wegweisung gibt, wie er dein Tröster und Helfer ist. Für das hat dich Gott erlöst. Und deswegen diese Frage vorher, geht's da weiter für dich? Ist es deine Lebensrealität? Wie war deine Woche? Ich meine, jetzt habt ihr gerade Urlaub vielleicht oder kein so ein Stress. Aber wenn du jetzt so zurückdenkst, deine Arbeit oder wie auch immer. Gut, manchmal gibt es auch Stress im Urlaub. Aber vielleicht bist du da und denkst, du hast jetzt, oh, ich habe irgendwie Mords was verbockt. Der Tag lief nicht so gut, die Woche lief nicht so gut. Und jemand hat dir irgendwas vorgeworfen, einen Kopf geknallt. Oder du hast selber so eine Riesenliste mit Ansprüchen an dich und denkst, oh, also das und das und das und das. Ich habe es mal wieder nicht hingekriegt. Ich wollte doch den einen da irgendwie ja gut begegnen, aber war nicht so gut. Ich wollte in Liebe begegnen, aber ich habe Ablehnung weitergegeben. Wir merken, es ist schwierig. Und wir merken, wir schaffen manchmal diese Ansprüche nicht, die wir uns selber stellen oder andere an uns stellen. Aber wir merken auch, richtig machen können wir es ja eigentlich auch nicht. Fehlerhaft sein wollen wir aber nicht. Es fällt uns schwer. Aber es geht ja keinen Tag rum, wo wir einen Fehler machen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wir Christen, wir denken, dass es unsere Bestimmung ist, gut zu sein und richtig zu sein und perfekt zu sein und diejenigen zu sein, die ja das Wesen Gottes quasi zum Ausdruck bringen. Aber kriegen wir das denn hin? Sind wir das wirklich? Das ist deine Lebensrealität. Ist deine Woche vielleicht bestimmt von Selbstvorwürfen? War sie bestimmt von Selbstvorwürfen oder heute Morgen schon, wenn du aufstehst? So bin ich ja kein richtiger Christ. Kenne ich diese Worte in mir. Bist du bereit für die Wahrheit? Die Wahrheit ist, du wirst es nie schaffen. Du wirst es nicht hinkriegen. Du kannst es nicht schaffen. Deine ganzen Ansprüche, die ganzen Gesetze im Wort Gottes zu halten, du wirst es nicht schaffen. Ja, und es ist auch nicht deine Bestimmung, das zu schaffen. Weiß nicht, ob du merkst manchmal so, ich habe das so ein bisschen dargestellt jetzt, wie dein Leben vielleicht geprägt ist von den Ansprüchen an dich selber. Geh mal da in dich. Man hat so seine Ansprüche, seine Regeln, sein Richtigsein. So denke ich, so muss ich doch leben. Und das prägt dein Leben und das bestimmt dein Leben. Und da sind wir uns abhängig, machen wir uns abhängig davon. Weil dann fühle ich mich ja gut, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich irgendwie als Christ. Und ich merke, das ist eher so eine religiöse Blase als irgendwas anderes. Als das erlöste Christsein, von dem Jesus spricht. Jemand hat mal gesagt, das Aufstellen von Regeln und anderen zu sagen, was sie nicht tun dürfen, gibt nicht die Kraft, damit aufzuhören. Aber da sind wir gut drin, gell? So, guck mal. So ist richtig, da steht's. Lebt doch so. Und das hast du jetzt mal wieder nicht richtig gemacht. Und es gibt aber nicht die Kraft, um aufzuhören. Es gibt nicht die Kraft für Veränderung. Und da ist was Wahres dran. Ich habe dir mal so ein Glas Wasser mitgebracht. Ein bisschen größeres Glas, jetzt nicht zum Trinken. Das Wasser steht für deine Anforderungen, deine Regeln, das, was du so auf dich einprallt. Das ist so dein Leben, was dich beschäftigt vielleicht. Das, was du denkst, was du gut machen musst, was du richtig sein musst. Steht für die Gesetze Gottes und die Erwartungen, die andere an dich haben oder du an dich selber haben. Und stell dir mal vor, das ist ein riesen Ozean und du musst da drin schwimmen. Wie lang schwimmst? Gib dir eine halbe Stunde. Schaffst du mehr? Eine Stunde? Kommst du durch? Am anderen Ende, irgendwo am Ufer? Schaffst du es? Mittendrin im riesen Ozean bist? No way. Ist das Gottes Plan für dein Leben? Er hat dich erlöst, und um dann, dass du schwimmen sollst? In den ganzen Gesetzen und Anforderungen, die Gott so hat, wäre das sein Plan? War das sein Plan? Ja, die Wahrheit ist krass. Wir werden das Ziel nicht erreichen. Wir werden das Ziel verfehlen. Und das ist übrigens die Definition von Sünde. Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Wir werden untergehen. Wir werden untergehen. Ist krass. Ist kein erlöstes Leben. Sondern mega, mega anstrengend. Das kostet so viel Kraft. Immer. Immer was zu tun, um oben zu bleiben. Aber wir Menschen sind ja nicht dumm. Ach, ich wollte noch was zeigen, genau. Das bist du, also das sind wir Menschen hier. Und wenn du da drin bist in dem Ozean, sollte eigentlich untergehen. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst untergehen. Wir sind seine Söhne und Töchter. Wir sind erlöst. Ja, wir sind es. Aber wir sehen uns trotzdem als kraftlos, unwürdig, sündig, schmutzig und strengen uns an, da oben zu bleiben. Wir sind berufen, auf dem Wasser zu gehen wie Petrus. Aber wie? Und was ist, wenn die Wellen kommen? Bleibe ich doch lieber in meinem Boot. Und glaube, das ist genau das, was wir machen. Wir schaffen unser Boot. Wir haben so unsere Hilfsmittel. Und wenn es nur eine Planke ist oder irgendein ein Floß, was wir bauen, wir haben unsere Hilfsmittel, wir haben so unsere Überlebensstrategien, um oben zu bleiben. Um richtig zu sein. Um unsere Sicherheit zu haben. Stell dir mal vor, wie Petrus da auf diesem Wasser war, in seinem Boot, er stand an der Reling, sah Jesus da, auf dem See Genezareth. Das Boot hat den Sturm standgehalten. Das ist stabil. Das war seine Sicherheit. Da war er sicher drin. Der wäre zugrunde gegangen in dem Sturm seines Lebens, wenn er das Boot nicht gehabt hätte. Was ist deine Sicherheit, an dem du dich festhältst? Was ist dein Boot, um nicht unterzugehen? Und ich bin der Überzeugung, wir haben alle wirklich so unsere Boote, unser Boot. Also unsere Überlebensstrategie als Christen. Das kann eine Form sein, wie wir leben. Das können andere Menschen sein, an die wir uns klammern und festhalten und die mir sagen, so ist richtig. Das kann eine Erkenntnis sein, eine Lehrmeinung sein aus der Bibel, wo du sagst, genau so ist richtig und das glaube ich und das ist meine Sicherheit. Nur so ist richtig. Alle anderen, was ist mit denen dann? Sind die falsch? Gibt es die richtige Gemeinde? Die eine richtige Gemeinde? Ich kenne Menschen, die von einer zur anderen tingeln. Die haben noch nie die richtige Gemeinde gefunden. Die werden sie auch nicht finden. Die werden immer suchen. Es gibt viele solche Boote auf dem Ozean. Sogenannte Rettungsstationen. Aber ich glaube, wir sind so sehr beschäftigt, mit unserem Boot das in Schuss zu halten, dass wir gar nicht merken, wie andere um uns herum absaufen. Oder dein Boot ist so eine persönliche Lebensstrategie. Ich habe eine erkennen dürfen. Meine persönliche Überlebensstrategie war, Markus, du musst immer schön brav sein und dich anderen anpassen. Dann wirst du ohne Schläge durchs Leben kommen und du wirst geliebt. Das war meine Lebensstrategie. Das ist krass. Du musst immer schön dich anpassen, dann bekommst du keine Schläge. Das habe ich als Kind kennengelernt so und mir eingeprägt. Und lang geglaubt und gelebt. Und irgendwann habe ich mich geschnallt oder gemerkt, das kann es ja nicht sein. Das ist eine Strategie, die mich hindert, wirklich zu leben. Ich habe immer anders gelebt, nicht meine Persönlichkeit gelebt. Und ich lebte nicht in der Erlösung. Ich wollte nicht untergehen. Ich wollte nicht untergehen und ich wollte doch leben. Ich wollte oben sein. Ich wollte irgendwie zurechtkommen. Und damals habe ich dann entschieden, pass dich an. Pass dich allen anderen an. Also wenn wir als Jugendliche irgendwo ausgemacht haben, komm, wir gehen ins Kino. Ich habe nie gesagt, welchen Film ich schauen will. Da habe ich gesagt, such du aus. Ich guck den an. Anpassen. Also ganz einfache Dinge nur, ne? Oder ganz schwere Sachen, also auch größere Dinge, wo ich einfach nur das gemacht habe, was andere gesagt haben. kein eigenes Leben. Ist das erlöst Leben? Ich war so ein richtiges Chamäleon. Ja, und ich war da bereits Christ. Also ich bin ja irgendwann mal mit 17 zum Glauben gekommen, habe Jesus kennengelernt und habe das trotzdem noch gelebt. Gott hat mich erlöst. Ich habe diese ganze Erlösungssache geglaubt, aber nicht gelebt. Ich lebte nicht in dieser Erlösung. Da war irgendwie so eine Diskrepanz. Die Strategie verhinderte, dass ich befreit leben kann. Die verhinderte, dass ich in die Weite gehen konnte. Die verhinderte, dass ich über diese Reling steige. Die verhinderte, Jesus entgegenzugehen auf dem Wasser, wo er ruft, komm. Petrus, komm. Und Petrus kommt und geht auf dem Wasser zu ihm. No way. Ja, um das zu erklären, was dann passierte, was mir klar wurde, was denn, sagt man, Turnaround, oder wie immer, die Umdrehung schaffte, habe ich noch was mitgebracht. Das ist Öl. Einfach nur teures, jetzt inzwischen teures Öl. Salatöl. Und Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist in der Bibel und für Gnade. Durch den Heiligen Geist wird die Gnade wirksam. Gott hat Gnade ausgegossen. Die Erlösung war ein Werk von Jesus Christus, um die Gnade in diese Welt auszugießen. Und Gnade ist stärker wie Wasser. Glaubt ihr das? Gnade, ihr seht, das vermischt sich nicht mit dem ganzen anderen Zeug da drin. Mit dem Wasser. Das schwimmt oben. Ist zwar leichter, deswegen schwimmt es oben. Aber es ist stärker. Wenn du in dieses Öl reintauchst, dann saugt sich das voll, saugst du dich voll mit der Gnade. Also Öl, Gnade, du wirst vollgesaugt. Und was macht die Gnade mit dir? Die hält dich oben. Du wirst nicht untergehen. Die hält dich. Gnade ist stärker als alle Anforderungen und Gesetze. Lass dich von der Gnade Gottes vollsaugen und du wirst nicht untergehen. Jesus rettet durch Gnade. Und wenn du in der Gnade bist, brauchst du nicht mehr rudern. Da brauchst du nicht mehr dich abstrampeln und irgendwas tun, was um dich zu retten. Weil du bist ja schon gerettet. Gottes Gnade ist ausgegossen. Es geht letztendlich nur darum, das zu glauben. Du wirst getragen und seine Liebe versagt nie. Ich möchte noch eins sagen, das ist, manchmal denkt man dann, ja, muss ich denn dann gar nichts mehr tun? Kann ich da faul rumliegen und Gott macht alles für mich? Und was ist mit meinen Dingen, die ich so verbock? Ich muss doch das verändern. Ich glaube, wenn du in diese Gnade glaubst und diese Gnade in dir, so wenn du in dieser Liebe badest und Gottes Größe und Güte in dir groß ist, darfst du spüren, wie ein neues, verantwortliches Leben in dir reinkommt. Dass du Verantwortung spürst für dein Leben und für andere. Dass du Verantwortung spürst, gut mit dir selbst und mit anderen umzugehen. Das macht der Heilige Geist in dir. Du kommst in ein Leben, wo du Verantwortung übernimmst. Weil du merkst, ich bin gerettet, ich bin erlöst, ich bin getragen, ich kann jetzt Verantwortung für mich übernehmen. Ich habe jetzt die Kraft. Du brauchst keine Angst haben, dass die Gnade ein Freibrief für zügelloses Leben ist. Wer Gnade schmeckt, wird vom Heiligen Geist geleitet. Der lässt sich vom Geist Gottes leiten. Und er erinnert uns immer wieder daran, was er in Hesekiel geschrieben hat. Hesekiel 36, 26 bis 27. Ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch aus Menschen, die nach meinem Willen leben, die meine Gebote achten und sie befolgen werden. Das macht der Heilige Geist mit dir. Das ist sein Job. Das macht er mit dir. Er bringt dich in die Verantwortung und hilft dir, das zu tun. Und wenn du Auto fährst und ihr kennt diese Stimme, fahr nicht so schnell. Ist das nur dein schlechtes Gewissen? Könnte das nicht der Heilige Geist sein, der sagt, tu langsam. Du wolltest doch langsamer fahren. Oder du stehst mit Leuten zusammen und du merkst, da geht's nur um Lästern und andere herziehen und du merkst, da will ich doch eigentlich nicht mitmachen. Das ist der Heilige Geist, der dich erinnert. Und er hilft dir, in die Verantwortung zu kommen, dann einfach das nicht zu tun. Und er hilft nicht zu beten, oh Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir, ich habe wieder Mist gebaut. Das hat er bereits am Kreuz schon vergeben. Das ist vorbei. Das ist ein für alle Mal erledigt. Und das hat auch nichts mit Reue zu tun, immer ständig zu Gott zu kommen, Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Ist keine Reue. Eine Reue ist Gesinnungsveränderung. Dass ich anfange, anders zu denken. Dass ich anfange, mit dem Geist Gottes zu gehen und mich auf ihn einzulassen und neu zu denken. Wenn sich also was verändert, dann komm ehrlich zu Gott. Komm zu dieser Gnade, die Gott hat. Sag ihm, danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich trotzdem von dir geliebt bin. Ich schaffe es einfach nicht, diese Verkehrsregeln einzuhalten. Es macht so Spaß, schnell zu fahren. Aber ich weiß, es wäre gut, es nicht zu tun, um andere zu schützen, und dafür ist es ja sinnvoll. Aber irgendwie, ich krieg's nicht hin. Hilf mir doch beim nächsten Mal. Hilf mir, das Gas runterzunehmen und trotzdem Freude dabei zu haben am Fahren. Also ehrlich mit ihm zu reden und nicht, oh Herr, vergib mir, ich hab's nicht hinkriegt. Du musst es nicht hinkriegen. Er will dir helfen, das hinzukriegen. Er will es machen in dir. Komm ehrlich zu ihm. Und er hört auf dich. Und ich glaube, Gott hat wirklich Freude, mit dir unterwegs zu sein. Feier das, dass Gott mit dir unterwegs ist. Und er ist der Letzte, der sagt, das hast du jetzt wieder nicht hinkriegt. Da bist du jetzt wieder durchgefallen. Die Regel hast du gebrochen. Das macht Gott nicht. Ihm ist nicht wichtig, dass du alles richtig machst. Ihm ist wichtig, dass du in offener und ehrlicher Beziehung mit ihm lebst, dass du seine Gnade annimmst und es feierst, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich glaube, ehrlich, Jesus fährt auch mit dir immer schneller, Auto. Aber er kann die Gefahren besser einschätzen. Und deswegen, bing, 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 meldet er sich, wenn es gefährlich wird. Oder wenn es einfach auch kein Vorbild bist, weil du schneller fährst, wie die Regeln dieser Welt es zulassen. Also unerlöst leben bedeutet für mich, einfach nochmal zusammengefasst, ständig in dem Gefühl zu leben, dass es nicht reicht, wie ich bin und lebe. Es ist ein mega anstrengendes Leben und man tritt auf der Stelle und andere überholen einen ständig, also jetzt nicht im Straßenverkehr, sondern man hechelt so hinterher und denkt, wo bin ich? Ich bin auf der Strecke geblieben. Man lebt so im Neid, in Missgunst, in Mangeldenken. Ich krieg's nicht hin, ich bin das Opfer von den Umständen meines Lebens um mich herum und mir ist das passiert, warum? Das ist unerlöstes Leben. Und das ist, da hat man so, das kommt dann vor wie so ein, also mir kam es vor wie so ein Käfig, in dem ich gebunden bin und ich kann es einfach nicht frei, kann nicht frei leben. Und das Krasse ist, man sieht so diese Weite, man sieht diese Freiheit irgendwie um sich herum. Aber Freiheit suggeriert einem Unsicherheit, weil ich ja nicht mehr meinen Rahmen habe. Weil ich nicht mehr mein Boot habe. Ich traue mich nicht, auf dieses Wasser zu gehen, da kann ich ja untergehen. Ich traue mich nicht, Jesus entgegenzugehen, der mich erlöst hat, und ihm zu vertrauen, weil das Wasser, aber da ist diese Weite, da ist Freiheit. Da könnte ich doch auf dem Wasser gehen. Erlöst leben bedeutet für mich mutig, in dem Leben, dass du alle Zeit von Jesus geliebt bist. Mit dem Wissen zu leben, dass du geliebt bist. Mit dem Glauben zu leben, dass er für dich sorgt und er dich hält. Er geht mit dir in die Weite. Er fordert dich heraus, komm. Genau da draußen, bei mir ist die Freiheit, nicht in deinem Boot. Für mich ist erlöst Leben, dass Jesus genau weiß, dass ich Fehler mache und sie mir nicht vorhält, sondern mit seiner endlosen Gnade mir hilft, schlechte Wege zu guten Wegen zu machen, schlechte Gedanken zu überwinden. Erlöst Leben heißt für mich, wie ein kleines unbescholtenes Kind zu sein, das auf Entdeckungsreise geht, um die weite Welt zu entdecken, in die Jesus dich hineingestellt hat. Petrus wusste, da, wo Jesus ist, ist Halt. Da, wo Jesus ist, werde ich nicht untergehen. Da, wo Jesus seine Gnade ausgegossen hat, kann ich nicht untergehen. Ich werde gehalten. Und wenn ich mal daneben trapp wie Petrus, wenn ich mal nur noch Angst habe, Jesus ist da. Seine Hand ist schneller, wie du sinken kannst. Glaub da dran. Glaub da dran. Er fordert dich heraus, in der Erlösung zu leben. Und ich glaube, das sind mehrere Schritte, die wir tun können. Das erste ist, erkenne dein Boot. Erkenne dein Boot. Was ist das, was ist deine Überlebensstrategie gerade? Woran hältst du dich fest? Und was dich eigentlich hindert, auf Gott zu vertrauen? Also ich habe, um meine Überlebensstrategie zu erkennen, das habe ich nicht von allein erkannt. Ich habe Hilfe gebraucht. Ich habe Hilfe in Anspruch genommen, bin zu einer Lebensberatung gegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss da raus, ich will aus meinem Käfig. Und da ist das in diesen Beratungen, in diesem christlichen Seelsorge ist das aufgetaucht und aufgegangen und ich durfte neue Schritte gehen. Raus aus meiner alten Strategie in eine neue Strategie. Eine neue Strategie ist, Jesus hält mich. Die Gnade ist stärker. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich muss nicht mehr richtig glauben, sondern ich darf glauben, dass Gott richtig ist. Dass Gott der ist, der mich hält. Dass er der Starke ist. Und er erfüllt mein Herz mit Freude. Und ein weiterer Schritt ist, oder eigentlich der Schritt, heißt gehen. Einfach schlichtweg, du musst aufstehen und gehen. Du musst dieses Boot verlassen. Puh, ich glaube, das ist das Schwerste. Aber dabei ist nicht wichtig, wie groß dein Schritt ist, sondern dass du einen Schritt machst. Es ist nicht wichtig, wie schnell du gehst und wie weit und wie, ja, sondern dass du gehst. Dadurch gewinnt die Erlösung von Jesus in dir Raum. Mit dem Mut machen zu gehen. Weil es ganz frisch ist, möchte ich es einfach einfließen lassen. Gestern war ich beim Sportzone in Ulm, habe was Schuhe abgeholt, die zur Reklamation dort waren. Da bin ich in der Fußgängerzone, sehe da einen Obdachlosen. Ich habe noch nie mit einem Obdachlosen gesprochen. Möglich. Ich bin da aber gesessen, habe noch ein Eis geschlotzt, dass es schön warm war. Habe den beobachtet und dachte, innerer Impuls gehabt, red mit ihm. Bin dann zu ihm hin. Habe allen Mut zusammengenommen, so da hinzugehen. Habe mich hingekniet zu ihm und habe angefangen, mit ihm zu plaudern. Und habe dann so gefragt, warum sitzt du da? Dann erzählt er so seine Lebensgeschichte. Als Kind immer von einem Elternhaus zum nächsten geschoben, zu Pflegeeltern geschoben, sozusagen, weil er einfach schwierig war, hat er selber für sich erkannt, er ist eine schwierige Person gewesen, hat Neurosen gehabt und was weiß ich was alles, ADHS und er wollte ihn keiner. Und das hat seine Seele zerfressen, hat er mir erzählt. Hat ihn krank gemacht. Er war Kfz-Mechaniker, hat gearbeitet, aber dann kam der Alkohol, weil er einfach nicht zurechtkam. 3 Beziehungen, die kaputt gingen. Und er kam einfach nicht mehr ins Leben. Er saß jetzt an der Fußgängerzone seit 7 Jahren mit eigentlich keine Zähne mehr, weil sie verfault waren. Und im Alkohol abhängig. Und dann hat mein Herz, ich hab gedacht, ich spinne, ja, oder das, klar, man kennt ja immer solche Leute, die sitzen da und die betteln. Aber dann diese Geschichte zu hören, und ich wollte ihm irgendwie Mut machen und habe ihm aber dann auch gefragt, du, was kannst du ändern? Was kannst du tun? Weil du bist doch der Einzige, der jetzt was tun kann. Sagte, ja, das weiß er. Mein erster Schritt wäre, in Erziehung zu gehen. Aber packt's nicht. Und er hat's noch nicht gewagt. Aber sein erster Schritt, er weiß, was sein erster Schritt ist. In eine neue Welt. Und ich habe dann gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und ja, dann haben wir zusammen gebetet, haben ihn an der Hand genommen, hat es dankbar angenommen. Und war so dankbar, einfach, dass jemand zugehört hat. Und habe ihn ermutigt, geh diesen ersten Schritt. Habe dafür gebetet. Florian heißt er, Florian. Ich habe ihn Gott hingelegt und habe Gebete, dass Gott ihm hilft, diesen Schritt zu gehen. Mehr konnte ich in dem Moment nicht tun. Er hat gefragt, ob ich heute Abend nochmal komme, oder morgen nochmal komme, also heute, ja, eben, das war ja gestern. Ich komme bestimmt mal nach Ulm wieder, aber wichtig ist, dass er geht, dass er jetzt diesen Schritt macht. Und dafür können wir beten. Ich lade euch ein, auch für ihn zu beten, für den Florian, dass er diesen Schritt macht. Und ich wünsche euch, geht einen ersten Schritt. Es kann ein ganz kleiner sein. Das muss ja nicht sowas sein wie beim Florian, sondern was ganz Kleines. Den ersten Schritt auf jemanden zu. Du. Oder auf Gott zu und zu sagen, ich will mich nicht mehr selbst verdammen. Ich will mutig sein, dir zu vertrauen. Es können Hühnerdäpperle sein. Noch was. Gott sagt zu Abraham, steh auf und geh. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging. Wäre Abraham nicht gegangen, wäre Mose nicht gegangen zum Pharao. Wäre das Volk nicht befreit worden. Wäre Rahab nicht bereit gewesen, die Kundschaft runterzulassen, zu retten. Wäre Josua nicht in den Jordan gegangen. Wäre Josua nicht gegangen, was wäre geschehen mit dem Volk? Sie wären nicht im verheißenen Land angekommen. Wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen für dich und für mich, dann wären wir immer noch unerlöst. Dann würden wir wie der Florian auf der Fußgängerzone sitzen und vergammeln. Das wäre nicht das Leben, das du willst. Mit Sicherheit nicht. Und Florian hat Träume, der will Familie haben. Das ist sein Traum. Und ich wünsche dir, dass deine Träume von Gottes Gegenwart, von Gottes Liebe, von seiner Kraft, von seiner Stärke in deinem Leben zur Wirklichkeit werden. Geh den ersten Schritt, mach's nicht abhängig von anderen. Wünsche dir den Mut dazu. Amen.